In der aktuellen Folge sprechen wir mit einer ersten Kriminalhauptkommissarin über das Thema Mord. Falls ihr mit diesem Thema Probleme haben solltet, sind wir euch nicht böse, falls ihr diese Folge skippen möchtet.
Naja, ich habe... Ja?
Ich wollte gerade sagen, ich vermisse immer noch so die Soundkulisse, über die wir jetzt schon seit einem Jahr irgendwie so sprechen.
Meinst du so die Büropolizei?
Ja, aber kennst du die große Scheinwerfer hier, welche 20th Century Fox, diesen großen Brimborium?
Ach so, weil ich habe mir vorgenommen für diese Folge so ganz unklischeehaft mit oder wie geht das Tatort-Intro los?
Siehst du, kann ich dir nicht mal sagen, wie das Tatort-Intro
ist. Also ich könnte es natürlich sofort erkennen, wenn ich es hören würde.
Müssen wir einspielen, das weiß nachher keiner.
Du, ich weiß es auch nicht. Also ich,
wer ist denn das? Wer weiß?
Unbekannte Stimmen in dieser Gemeinschaft. Ich sag mal direkt Hallo.
Hallo.
Hallo, Katha.
Grüß
Katha,
dich.
Bevor wir hier jetzt weit ausholen, stell dich doch mal bitte vor.
Oh, wie weit soll ich denn zurückgehen?
Katha, mach erst mal kurz und knapp. Und dann,
und dann, okay. Katharina Thumala seit 2009 bei der Mordkommission, seit 1997 bei der Polizei. Vorher studiert, Politikwissenschaft abgeschlossen, mich dann irgendwann mal umentschieden, mal was anderes zu machen und bei der Polizei gelandet. Seit fast 2 Jahren Leiterin der dritten Mordkommission.
Der dritten Mordkommission, Markus. Was sagt uns das, wenn Katha sagt, eine dritte Mordkommission?
Haben wir ja schon gesagt, dass es auch 1 und 2 gibt.
Und wahrscheinlich auch noch mal ganz sagen, und 4, 5,
ganz
6,
viele
7,
mehr.
8. Wie weit, nee, jetzt mal ohne Scheiß, weil ich weiß es nicht, wie weit geht's hoch?
Es sind 8 Mordkommissionen.
8 Mordkommissionen.
Tendenz noch steigend oder ist es fest?
Nein, es ist erstmal fest, seit 2010 sind wir wieder 8.
Mhm. Okay, und klar, wir wissen alle, was die Mordkommission macht, weil wir gucken hier alle jeden Sonntag 20.15 Uhr Tatort, Katharina.
Ja, halt.
Ja.
Und das damit ist schön, ja, dass genau du da warst.
So, und das ist ja genau das Ding, wieso wir eigentlich hier sitzen, weil es nicht so ist. Und das habe ich das Gefühl, es wird sehr oft damit verglichen, ach ja, ist ja wie Tatort.
Ja, aber generell so Kripo-Arbeit. Ja, ja. Ich glaube, man hat schon ein klares Bild davon, was die Schutzpolizei macht, obwohl auch, glaube ich, viele gar nicht wissen, und das meine ich null abwertend, dass die Polizei, die draußen in Uniform sichtbar herumläuft oder eben arbeitet, dass das Schutzpolizei heißt. Mhm. Und bei der Kriminalpolizei denken alle an, naja, Tatort mindestens, Mord. Aber Criminal Minds, CSI, mhm. Wir stehen dort in hohen Hacken.
Mir ist die Sonnenbrille nicht. Ja.
Den Standardkaffee in der Hand und wir rennen auch mit 12 cm Absätzen. Ich habe nicht mal so die Laufprüfung bestanden. Nicht mal in High Heels irgendwie. Naja, aber Katha, man sieht ja auch ein Foto von dir. Du trägst jetzt keine High Heels. Heute mal ausnahmsweise nicht wahrscheinlich, oder?
Genau, heute mal ausnahmsweise nicht. Nein. Nee, das Klischee, ja klar, Tatort, das ist irgendwie das, was mit uns verbunden wird, mit Mordkommissionen. Wir sind aber nicht so. Wir sind etwas anders.
Aber hast du das Gefühl, dass es nur mit der Mordkommission so verbunden wird oder dass es generell so Kripo? Ich habe so das Gefühl, dass viele im Kopf haben, Kriminalpolizei gleich Mordkommission. Ja. Wir machen nichts anderes.
Das ist ja das, was ich meinte. So die Geschichten, die man so im Studium jetzt gehört bekommen hat, ist wirklich Kripo-Arbeit. Jede Geschichte driftet irgendwo Richtung Mordkommissionen ab.
Ja, das stimmt.
Und ja, das wird ja auch so kolportiert. Also auch die ganzen Krimis, da dreht sich alles um Leichen. Also da beschäftigt sich keiner mit einem Fahrraddiebstahl.
Geschäftsidee. Das ist Wirtschaftskriminalität.
Wirtschaftskriminalität.
Verschlusssache Ghost TV, würde ich sagen. Ja. Mach mal authentische
LKA-Krimi.
Insolvenzverschleppung. Das ist alles, was irgendwie die Bandbreite von der Kripo so mitbearbeitet. Aber darüber redet kaum einer.
Und warum glaubst du, ist das so, bevor wir jetzt quasi in die Materie einsteigen, was die Mordkommission macht. Was glaubst du, also was, wahrscheinlich, weil es auch, also jetzt null doof gemeint, habe ich heute schon 2-mal gesagt, es interessiert wahrscheinlich auch niemanden so brennt wie Schicksale oder Straftaten, die an Menschen verübt worden sind, oder? Also da kannst du dir vorstellen, dass jemand sagt, eine Umweltstraftat, das würde ich jetzt mal gerne über 90 Minuten lang beobachten, wie ein Sachbearbeiter, eine Sachbearbeiterin
spurensichert, ja, auswertet. Nein, ich glaube, Mord und Totschlag bewegen die Menschen. Mhm. Also das ist das irgendwie, was im Grunde genommen jeder so für kriminalpolizeiliche Arbeit hält. Wenn es einen nach dem Leben getrachtet wird, das finden Leute spannend. Die ganzen Geschichten drumherum finden sie spannend. Und sonst würde man nicht so viele Krimis verkaufen. Mhm. Es ist unglaublich, was da an, was für ein Markt dafür entstanden ist. Die ganzen Podcasts, die ganzen True Crime Projekte bei Netflix, wo auch immer. Alles dreht sich um Mord und Totschlag.
Und ist es denn auch so, Katha? Also kannst du jetzt so sagen,
also mein Leben dreht sich um Mord und Totschlag.
Dein Leben dreht sich ja wirklich viel um Mord und Totschlag. Ja. Also beziehungsweise dein berufliches Leben dreht sich auch schließlich um Mord und Totschlag. Oder sage ich jetzt was Falsches?
Also jetzt, seit 2009, dreht sich nur um Mord und Totschlag. Davor habe ich im Bereich der Bekämpfung des Menschenhandels gearbeitet beim LKA und konnte dann zur Mordkommission wechseln. Weil für mich auch Spannung. Ich wollte im Team arbeiten und ich wollte spannende Fälle haben. Eigentlich ist es immer wieder das Gleiche. A tötet B.
das ging und am Ende sind sie Menschen geblieben. Ne?
So, ja. A hat B auf den Kopf geschlagen.
Ja. B ist
B
tot.
Stirbt. Aber es sind immer wieder neue Geschichten, die dahinter stecken. Sei es irgendwie Milieukriminalität, Auseinandersetzungen im Milieu, häusliche Gewalt, Femizide, Morde im Namen der Ehre. Es ist immer wieder neue Schicksale, denen wir irgendwie begegnen und immer wieder spannende und neue Leute, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen.
Bin ja in der Branche gewesen, wo ich das ausgeschlachtet habe, genau dieses Thema.
Also ich wollte gerade sagen, Markus, auch so Wörter wie ausgeschlachtet.
Ja, ja, natürlich. Es ist die Folge Mord, da können wir sowas, wenn nicht jetzt, wann dann? Nein, aber gerade auch was vielleicht so unfassbar, die Geschichten, die auch, was sie vielleicht nicht absurd in den Mund nehmen, aber vielleicht für viele auch nicht vorstellbar sind.
Ja, in die Abgründe dieser Menschheit reinzugucken, ne?
Ja.
Wenn das auf einmal so greifbar wird. Also ich habe zwei Fragen an dich. Einmal, kannst du überhaupt noch irgendwelche Krimis dir angucken, ohne zu denken, mein Gott, also wir sitzen da jetzt nicht vor irgendwelchen krassen Computerwänden und schieben Bild A nach B mit Touchscreen und sowas?
Das wäre natürlich geil, wenn wir sowas hätten. Soweit sind wir noch nicht. Wir sind gerade so ein bisschen im Aufbau, uns ein bisschen aufzurüsten, mit Technik auszustatten, um unsere Besprechungen besser zu gestalten. Ich gucke Krimis. Ich gucke aber keinen Tatort. Also die gehen mir so auf den Zeiger. Also manche Teams funktionieren ganz gut bei mir. Also das könnte ich mir so nebenbei laufen lassen, Sonntagabend. Aber die meisten trage ich nicht. Ich lese Krimis, das mache ich schon. Aber
keine Berichte, Katja. Du nimmst dir nicht deine Akten
mit aus. Nee,
ich lese mal Krimis. Nee, Katja, das ist eine Fallakte, die du da gerade...
Keine Privatretente. Nein, das mache ich nicht. Das bleibt schön auf der Dienststelle und da gehört es auch hin. Krimis lese. Krimis lese ich einfach zur Entspannung. Mhm. So einfach mal schnell weggelesen, super. Manchmal entstehen auch Ideen, wo ich dann denke, ach stimmt, bei meiner Ermittlung muss ich mal dran denken. Muss ich mir aufschreiben, was es für Möglichkeiten noch gibt. Muss ich mal fragen, ob das überhaupt geht oder ob das nur einfach im Buch geht. Nee, ich mache auch im Privaten so ein bisschen.
Aber ich weiß nicht, ob ich das Thema vielleicht vorwegnehme, deiner Fragen, aber so Thema nach Hause kommen.
Ja, mir wäre ähnlich gewesen.
Ja, hast du einen klaren Cut, dass du sagen kannst, okay, ich gehe jetzt von der Arbeit los, gehe da aus der Tür und dann ist für mich Arbeit auch Arbeit gewesen, oder?
Nee.
Bist du jetzt, genau.
Nee, ich habe keinen klaren Cut. Also der Weg nach Hause und der Weg auch von zu Hause dann zur Arbeit ist damit ausgefüllt, dass ich wieder drüber nachdenke, was ich noch machen muss, meine To-Do-Liste fertig mache, was für Aufträge noch erteilt werden müssen, wenn wir einen aktuellen Fall haben, ob ich an alles gedacht habe, was wichtig ist und notwendig ist in den ersten Tagen der Ermittlung. Und was ich nicht habe, ich habe keine Bilder im Kopf. Also die bleiben im Büro. Da bin ich Gott sei Dank davor gefeilt, die mitzunehmen. Jedenfalls bis jetzt. Ich weiß nicht, ob sich das noch irgendwann mal ändert. Aber die bleiben in der Kaltstraße.
Für unsere ZuhörerInnen, die Katja sagt jetzt gerade, die bleiben in der Kaltstraße. Das ist der Standort des Landeskriminalamtes 1, das eben sich mit den Delikten an Menschen beschäftigt. Und da ist nicht nur die Mordkommission drin, sondern da sind auch Sexualdelikte da drin, an Kindern und Erwachsenen. Brand ist da mit drin.
Branddelikte.
Vermisste sind da mit drin, ne? Mhm. Habe ich was vergessen?
Ja, wir haben schon Schutzbefohlene, wir haben noch die Spree, die sich mit entlassenen Sexualstätern beschäftigen und wir haben die IG.
Was ist das?
Das ist Individualgefährdung.
Aha, was machen die?
Betreuen ab und zu mal einen Herrn, wenn er sich gefährdet fühlt. Oh,
das ist der erste Name gedroppt.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus. Schön, Markus.
Also so neu sind sie auch nicht, aber die ist erst in den letzten 6-7 Jahren entstanden, diese Dienststelle, und die ist auch total spannend.
Aber das sind jetzt nicht Personenschützer, sondern...
Nein, sind keine Personenschützer, die machen Gefahrenanalyse.
Okay. Spannend. Also wirklich tatsächlich alles, was den Menschen, was so Menschen passieren kann. Ne? Genau, Markus hat das so ein bisschen angeschnitten schon. Du sagst, seit 2009 bist du in der Mordkommission. Das ist ja jetzt nicht seit gestern. Dann, ne? Das sind jetzt
volle 15 Jahre
sind es. Jetzt seit 15 Jahren siehst du die Abgründe der Menschlichkeit. Du kommst ja nicht irgendwo hin, also nicht immer, dass du irgendwo hinkommst und da liegt eine, und bitte jetzt auch an unsere ZuhörerInnen, das nicht falsch verstehen, wenn wir hier jetzt vielleicht ein bisschen salopper sprechen, das hat nichts damit zu tun, dass wir die Menschenwürde nicht respektieren. Du hast da keine, ja nicht immer eine frische Leiche vor dir liegen. Oder eine Leiche, die...
Eine fernsehtaugliche Leiche.
Ja genau, das ist super, danke Markus, eine fernsehtaugliche Leiche, sondern du siehst wahrscheinlich wirklich schlimme Dinge.
Und fernsehtaugliche Umgebung, wo man sich vielleicht auch hinsetzen könnte. Nee, das sehen wir halt relativ selten.
Ja, genau. Mhm.
Ich habe schon alles gesehen. Also verdreckte, vermüllte Wohnungen, wo eine mumifizierte Leiche lag, wo man sich überhaupt nicht bewegen konnte. Ja, kleine Wege geräumt werden mussten oder wo wir hatten eine Wohnung, wo wir erstmal zimmerweise die Sachen von A nach B schleppen mussten, um uns durchzukämpfen. Wir hatten natürlich auch schon saubere Tatorte, sauber insofern, als dass es wirklich nicht gestunken hat. Auch visuell, ich nicht sofort umgefallen bin. Wir haben wirklich alles. Wir haben draußen Tatorte, wir haben drinnen Tatorte, wir haben vermoderte Leichen, wir haben frische Leichen, wir haben Leichen, die erschossen worden sind, wir haben erstochene, erwürgte, erdrosselte, hängende, eigentlich alles.
Da kannst du nicht, also du hast gerade gesagt, du nimmst das gedanklich mit nach Hause, aber wenn du die Augen zumachst, dann ist das wirklich weg?
Wenn ich drüber nachdenke oder wenn ich mich damit auseinandersetzen muss, dann klar. Ich habe relativ gutes fotografisches Gedächtnis. Also habe ich auch am Anfang Tatort gemacht, war Tatort-Sachbearbeiterin, also viel mit Fotos gearbeitet, um mir zu merken, wo Spuren gesichert wurden, wo was lag. Wenn ich es muss, kann ich es mir vorstellen. Aber es ist nicht so, dass es mich umhaut, dass ich irgendwie in einem Augenblick, wenn ich mich fallen lasse oder wenn ich mir mal die Augen zumache, die schlimmsten Bilder dann vor die Augen kommen. Das habe ich nicht, Gott sei Dank.
Wenn wir halt mal so drüber reden, jeden interessiert das mal, wie läuft das Ganze überhaupt? Du sagst jetzt gerade mal, okay, da sind so Tatortfotografen und dann passiert das. Wie ist, sag ich mal, eure Gruppe aufgebaut? Was gibt es irgendwie für Positionen? Wie würde ein fiktiver Fall ablaufen?
Okay, gut. Also meine Leiche, Katja. Wir stellen uns jetzt vor, es kommt ein Anruf von K1 und wir sind in Bereitschaft und müssen rausfahren. Also die Teams bestehen meistens aus 10 bis 11 Leuten. Die Leitung, Stellvertretung, dann die Sachbearbeiter und wir haben zwar nicht alle Mordkommissionen, aber die meisten eine Schreibkraft, was eine aussterbende Spezies ist, aber wir haben sie Gott sei Dank, weil wir viele Vernehmungen, vor allem Beschuldigtenvernehmungen, wichtige Zeugenvernehmungen 1:1 abgeschrieben werden müssen. Und jetzt greife ich schon vorweg, diese Vernehmungen dauern nicht eine Stunde. Ich hatte schon Vernehmungen von über 100 Seiten. Und der Anruf kommt, es ist nachts, ich setze mich mit dem K1-Menschen auseinander, stellt mir einen Fall vor. Ich sage, ja, okay, da ist einer tot, erstochen, ja, wir kommen raus. Ich alarmiere dann meine Tatortmenschen. Jede Mordkommission hat mindestens einen Tatort Sachbearbeitenden, sage, organisiere mir bitte Fotografen, Vermesser, ruf Gerichtsmedizin an und wir treffen uns da und da. Ich entscheide dann selbst, wie viele Leute habe ich noch zur Verfügung, welche Aufgaben sind noch zu verteilen, alarmiere die auch, entweder zum Tatort oder sage, fahrt schon mal in die Kaltstraße, da kommen gleich Zeugen, werde euch, wenn ich selbst am Tatort gewesen bin, kurz einweisen, telefonisch und dann besprechen wir alles andere. Ja, und dann fahre ich los, fahre zum Tatort, übernehme den Tatort mit meinen Tatortsachbearbeitern, gucken uns das alles an, überlegen nochmal, was wirklich sofort gemacht werden muss, was kann warten. Ja, und dann lasse ich die Tatortmenschen am Tatort. Ich fahre ins Büro und organisiere alles andere. Muss ja eine Obduktion durchgeführt werden, müssen Zeugen vernommen werden. Vielleicht ist ein Beschuldiger schon festgenommen worden, dann sind wir an Zeiten gebunden, ihn vorzuführen. Der muss auch angehört werden. Da müssen vielleicht am tatverdächtigen Beschuldigten Spuren gesichert werden, muss DNA abgeben. Also das muss alles organisiert werden. Und die Organisation und wieder das Zusammenführen aller Informationen obliegt mir. Mhm. Also ich führe den Vorgang bis zu einem bestimmten Punkt. Das ist meistens, wenn wir einen Täter haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo der vorgeführt wird. Ich schreibe einen Vorführungsbericht und übergebe die Akte dann an die Staatsanwaltschaft. Und wenn die Person, meistens kriegen sie bei uns relativ schnell einen Haftbefehl, dann übernimmt das ein Sachbearbeiter.
Aber aus der Mordkommission?
Aus meiner eigenen Mordkommission. Mhm. Wir haben Spezialisierung. Das erste, die Tatortsachbearbeitung, ist spannend, ist total cool, weil man relativ nah dran ist. Man ist am Tatort, arbeitet zusammen mit der KTI, mit den Spurensichern dort, mit dem Tatorttrupp, hat neben der Aufgabe, die Spurensicherung zu koordinieren, auch so Aufgaben wie zu durchsuchen, Hintergründe zu der Leiche rauszufinden. Da gibt es vieles, wo man sich rumtreiben kann und sind die Ersten, die meistens von der Mordkommission am Tatort sind und die Letzten, die dann den Schlüssel übergeben an die Hinterbliebenen oder dann die Zelte abbauen, wenn es im Freien ist und dann wieder reinkommen. Innen drin wird die Entscheidung, wer muss zur Obduktion. Es gibt Leute, die das total gerne machen und gerne zur Obduktion gehen. Es gibt Leute, die sagen, aha, wenn es sein muss, okay, dann gehe ich.
Darf ich da mal was fragen? Weil das habe ich jetzt schon öfter gehört und das verstehe ich nicht. Dass man sagt, ich will in der Mordkommission arbeiten, aber ich will nicht zur Obduktion. Also weil ich dann so denke, naja, Schatzi, was hast du dir ja? Also
Mord, dass es hier um tote Menschen
Mordkommission, geht. Mordkommission, genau, ja. Es geht hier um tote Menschen und vielleicht solltest du das ertragen, eben auch Dinge zu sehen, die jetzt nicht Disneyland sind.
Das ist richtig. Also deshalb sage ich, jeder muss alles können. Aber ich kann Rücksicht auf die Tagesform nehmen der einzelnen Mitarbeitenden.
Ja, das ist absolut natürlich verständlich.
Und ich weiß, wer sagt, okay, ich mach's, wenn es sein muss. Aber wenn ich jemand anders habe, der sagt, ja, hurra, ich gehe, ich mach's, dann schicke ich lieber die Person, weil es ist keine große Bürde für die Person, sondern sie macht das gerne. Und wir schreiben dann auch gleich einen kurzen Bericht dazu, damit ich, wenn vorgeführt wird, ich die ersten Informationen aus der Gerichtsmedizin zusammen habe. Es gibt Leute, die gerne vernehmen. Ich habe nie gerne vernommen. Also es ist so, Deshalb habe ich Tatort gemacht. Dann haben wir Leute, die Telefonüberwachung super toll können, die Beschlüsse anregen, das schütteln sie aus dem Ärmel. Dann haben wir Leute, die einfach Trepp auf, Trepp ab in den Häusern rumlaufen und Befragungen machen. Das mögen vielleicht auch nicht alle machen. Also wirklich sich immer wieder auf neue Leute einstellen, die befragen, haben sie was mitbekommen, was haben sie mitbekommen, uns mal kurz immer aufzuschreiben. Am Ende des Tages sitzen wir zusammen bei uns in unserem Besprechungsraum und unterhalten uns, wer was gemacht hat. Und jeder trägt seinen Teil dazu bei, diesen Fall rund zu machen. Und diese Gespräche, die wir da führen, sollen auch dazu dienen, dass jeder auf dem gleichen Stand der Ermittlung ist. Weil die einen sind am Tatort, die anderen sind bei der Gerichtsmedizin, die dritten im Krankenhaus, die vierten bei den Angehörigen. Um alles zusammenzutragen, braucht es ja so einen Austausch, der bei uns halt immer stattfindet.
Passiert das so ungefähr? Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Tatort ist, wie lange der Tatortfotograf jetzt irgendwie braucht. Ist es dann irgendwie so zeitnah, wie es geht, dass du sagst, okay, egal wie weit jeder ist, es gibt erstmal einen Zwischenstand für alle? Oder muss das irgendwie schon mal ein Teil abgeschlossen sein, bis ihr dann irgendwie alle erstmal zusammenkommt?
Das ist schwierig, jetzt so ganz klar irgendwie so eine Vorgabe zu machen. Das ist eher gefühlsmäßig. Am Anfang sind sie alle unterwegs. Alle sind rausgeflogen und alle ermitteln und machen und tun. Ich versuche am Ende des Tages, also eines Arbeitstages, der manchmal erst morgens um 6 zu Ende geht, zu schauen, kriege ich alle zu einem Zeitpunkt zusammen? Oder entscheide ich mich am nächsten Tag oder halt 5 Stunden später, wenn alle ausgeschlafen haben und wir wieder auf der Dienststelle sind, da mit einer Besprechung anzufangen? Das entscheide ich dann spontan.
Geil ist auch, nach 5 Stunden später, wenn alle ausgeschlafen haben, nachdem sie 15 Stunden durchgeackert haben. Aber ja, krass. Ich habe mich immer gefragt, ich habe natürlich auch als kleines Kind, dachte ich immer, also unsere ZuhörerInnen wissen das, ich wollte nie zur Polizei, bis ich mich dann dazu entschieden habe, zur Polizei aktiv zu gehen. Aber trotzdem, für mich war das auch mal so, Mordkommission war immer so, das waren Agenten für mich. Das waren einfach richtige Agenten. Und das war so krass, wenn du das gemacht hast. Das
Agent
war das
Harney.
Ja, das war das Krasseste, was du machen konntest. Und dann bin ich jetzt bei der Polizei und für mich steht überhaupt nicht zur Debatte, dass ich zur Mordkommission zum Beispiel möchte. Wir hatten die Obduktion, wir hatten die Leichenschau. Ich habe auch schon Leichen gesehen und ich habe auch schon Leichen gerochen, die auch schon länger gelegen haben. Und es ist auch alles okay, aber man hört das ja oft, oder Markus und ich hören das sehr oft, dass auch da eine Mythos-Mordkommission, alle wollen zur MOKO. Und manchmal habe ich aber auch so das Gefühl, das wird so schnell dahergesagt. Einfach, ich bin bei der Kripo, klar, ich will zur MOKO. Oder organisierte Kriminalität, finden auch immer alle geil.
Das war in Vorstellungsrunden war das aber auch so 90%. Wo willst du nur für ein Jahr Richtung Mordkommission oder irgendwas und denkst du dir...
Aber es ist auch so geil, weil manchmal, also es sind ja auch sehr junge Leute, mit denen wir da studieren, ne? Manchmal hast du das Gefühl, aber Hase, du hast ja noch gar nichts Schlimmes in deinem Leben, also hoffentlich noch nichts Schlimmes in deinem Leben gesehen. Warum? Auch bevor überhaupt mal im Rahmen des Studiums irgendeine Leiche gezeigt worden ist oder irgendwie mal Tatortarbeit aufgedröselt worden ist. Also ich will zur Mordkommission und wenn ich das, dann will ich Spezialeinsatzkommando. Hallo, kannst du erstmal vielleicht den Parcours machen, bevor du irgendwie
sagst? Wir hatten auch im Rahmen unserer Obduktion oder unserer Leichenschau, war jemand fest entschlossen, zur Mordkommission zu gehen. Oh, aber das war ein schlimmer Tag.
Dann ist er umgekippt.
Und
gleiche Geschichte
ich,
bei mir
da
auch.
Da dachte ich mir so von wegen, klar, wir hatten es ja schon mal gehört in einem Vorteil, es gibt, wie du ja eben auch gesagt hast, verschiedene Bereiche bei der Mordkommission, in denen du arbeiten kannst. Also wenn tote Menschen grundsätzlich dein größtes Problem sind, also dann weiß ich nicht, ob du diesen Traum unbedingt, also wenn du es nicht ablegen kannst, weiß nicht, also wir haben noch ganz viel anderes.
Hatten wir auch jemanden mit richtig dicker Fresse und der war schon bei der Leichenschau, gehörte diese Person schon zu denjenigen, die immer weiß geworden sind. Nur bei der Leichenschau, da war noch nichts offen. Und ein paar Wochen später bei der Obduktion, na, da saß diese Person viel im Hinterraum. Und ich habe auch nur so gedacht, aber auch immer ganz, ganz laut, immer Mordkommission, 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 wo ich dachte, ah, weiß ich jetzt nicht.
Und man muss sagen, bei der Obduktion haben wir ja noch relativ gute Leichen.
Also frische Leichen.
Ja, also es wurde uns ja auch gesagt, es soll jetzt nicht zu viel gleich auf Anhieb frischen StudentInnen irgendwie zugeführt werden. Ja,
natürlich.
Also wenn da jetzt halt wirklich eine Wochen, Monate alte Leiche liegt, das wäre nochmal halt eine ganz andere Sache. Aber wenn man halt schon mit der Grundsache, die da vielleicht gerade mal 1-2 Tage irgendwie maximal alt ist.
Das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen. Es ist ja gar nicht schlimm. Und das ist ja auch ein natürlicher, körperlicher Reflex, der da in dir entstehen kann, ja? Also das hätte mir ja genauso passieren können. Ich meine, ich habe in unserer Folge hier mit Philipp, dem Gerichtsmediziner. Da habe ich ja auch erzählt, als der Magen geöffnet worden ist, da kam ja auch mein Käsebrötchen auf einmal hoch. Ne? Da musste ich auch mal kurz handeln. Damit habe ich auch nicht gerechnet.
Ist ja auch so tagesformabhängig, wie ist es mal. Aber wie gesagt, grundlegende Probleme halt Mordkommission, du wirst immer.
Genau, aber ich finde das immer so geil. Und es ist ja auch gar nicht, irgendwie an einzelnen Personen festzumachen. Aber wie wir es eben sagten, dieses Gro, was irgendwie so sagt, so klar, Mordkommission, logisch, ich bin die Mordkommission. Ich so, Schatzi, komm erst mal an. Mach erst mal einen ersten Schritt. Leg mal deine Beamten auf Widerrufurkunde kurz. den Schrank und komme erstmal.
Aber so zurück zu dem Thema, wie lange arbeitet ihr? Wie lange ist so ein Prozess? Welchen Zyklen arbeitet ihr? Wie rotiert ihr? Wie ist so euer Arbeitsleben bei der Mordkommission gestaltet?
Oh, wir haben seit 1.4. ein neues Modell, was wir jetzt ausprobieren wollen.
Ach, guck.
Für ein Jahr also. Früher war es so, wir hatten 10 Tage Bereitschaft, höchstens 10 Tage. Was aber nicht hieß, dass wir wirklich bis 10 Tage Bereitschaft haben, wenn wir am ersten Tag einen Kommissionsfall bekommen haben. Das heißt, ein Fall, wo der Täter nicht sofort rausgeguckt hat und hat gesagt, hier bin ich, ihr nehmt mich fest.
Das ist meine Leiche hier rein.
Genau, das bin ich. Sondern man musste sich erstmal so ein bisschen orientieren und schauen. Das sind die spannenden Kommissionsfälle oder so Vermisstenfall. Dann wechselte die Bereitschaft sofort. Das heißt, 10 Tage wieder im Sack. Die nächste Mordkommission rutschte nach. Man wusste nie, wann man dran ist. Das hat viele Mürbe gemacht. Das hat viel Flexibilität gefordert von uns. Und vor allem, das hat viel von den jeweiligen Partnerinnen und Partnern gefordert. Weil die waren immer die angearscht. Die mussten es einfach ertragen, wenn dann der Anruf kam, wir sind in Bereitschaft und ich habe jetzt einen Fall. Ich komme erstmal nicht nach Hause. Und das wollten wir verändern. Wir wollten uns eine neue Struktur geben. Jetzt haben wir eine Woche Bereitschaft von Montag bis Montag. Danach kommt die nächste Mordkommission. Aber die Kommission, die als erstes Bereitschaft hat, ist quasi ein Backup für die zweite Mordkommission. Mhm. Das, sollten die in Kommission fallen, geht wieder die erste in Bereitschaft. Also so ein Ping-Pong-Spiel. Mhm. Immer 2 Mordkommissionen gemeinsam. Und das ermöglicht uns jetzt eine bessere Planung. Wir versuchen es irgendwie durchzutesten, wie es funktioniert. Bis jetzt lief es ganz gut. Den April haben wir ganz gut überstanden. Hängt davon ab, wie viele Fälle passieren in der Woche, wie schlimm die Fälle sind, wie umfangreich die Fälle sind. Sind es Vermisstenfälle, die früher, also was eine Kommissionstätigkeit erfordert. Das heißt, Samstag, Sonntag arbeiten, wenn es geht, eigentlich durchgehend, aber man muss ja schlafen, um essen. Dann könnte es wirklich auch da knirsch werden. Aber bis jetzt war alles okay. Bis jetzt hatten wir die Fälle, die wir relativ schnell abarbeiten konnten. Wir schauen.
Wie viele Fälle gibt es denn so in Berlin?
Es ist erstaunlich. Es gibt nicht so viele, wie man immer denkt. Berlin ist eine schlimme Stadt. Wir haben so zwischen 100 und 120 Fällen im Jahr. Dabei sind auch schon die Versuche, also versuchter Totschlag, versuchter Mord. Wir sind auch für erpresserischen Menschenraub zuständig, Entführung. Von daher, im Vergleich zu anderen Städten oder Großstädten sind wir relativ safe, würde ich nicht sagen, aber es ist nicht viel.
Und trotzdem 8 Mordkommissionen, ne? Jetzt machen wir mal eine grobe Rechnung mit 10 Leuten. Allein 80 SpezialistInnen hier in der Stadt oder in unserer Behörde, die sich allein um das Thema Mord drehen. So. Und ich finde es, also ich finde auch 120 Fälle viel.
Ja, es klingt erstmal nicht viel, aber wie wir es ja eben gerade schon mal in den Raum geworfen haben, es steht ja nicht immer direkt der Täter irgendwie mal daneben oder oder fühlt sich gleich deine Leiche irgendwie zugehörig. Ja, und das ist auch nicht, wie halt vielleicht viele vermuten, nach 3-4 Tagen gleich vom Tisch.
Nee, das ist also die einfachen Fälle. A sticht B und sagt, ich war's, hier ist das Tatwerkzeug. Das geht relativ schnell. Das kann man relativ schnell abarbeiten. Aber so Fälle wie die tote Afghanin, die von ihren Brüdern hier getötet wurde, dann nach Bayern in einem Koffer im ICE verbracht wurde, das hat uns locker 3-3,5 Wochen kontinuierliche Arbeit gekostet. Und da war Wochenenden Samstag-Sonntag Arbeit angesagt.
Findest du das manchmal frustrierend? Also ich habe jetzt ein ganz, das kam mir jetzt gerade, während wir darüber gesprochen haben, als wir über den Zeitraum von Fällen sprachen. Der Fall zum Beispiel Rebecca Reusch. Ist es manchmal, können wir darüber sprechen? Oder
ja, nicht? Wir können darüber sprechen.
Ja, also es kam jetzt wirklich gerade spontan. Ja. Ist es manchmal, das ist ja einfach ein Fall, der beschäftigt die Behörde seit Jahren jetzt. Seit 2019 ist sie verschwunden?
Ja, seit 5 Jahren.
Ist es nicht auch super frustrierend einfach manchmal? Also, weil das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel. Ja, jetzt hattest du gerade deinen Fall, den Fall mit der Afghanin da angesprochen, der 3,5 Wochen geht. Wo ich auch gerade so dachte, als ich das gehört habe, 3,5 Wochen, das geht doch fix. Also, wenn innerhalb von 3,5 Wochen ein Mord aufgeklärt wird. Weil ich so denke, ja, okay, natürlich ist das der Optimalfall zu sagen, hier, ich habe aus Rache meine Frau getötet. Hier ist das Tatwerkzeug, ich war's. Ja, klar, dass das schnell abgehakt ist, machen wir uns mal nichts vor. Aber das ist ja wirklich der, ist auch ein sehr sarkastischer oder sehr seltsamer Ausdruck zu sagen, das ist der Optimalfall bei einem Mord. Das ist ein sehr dankbarer Mord. Aber eben solche Fälle wie zum Beispiel der von Rebecca Reusch, mich würde das, glaube ich, unsagbar frustrieren, wenn man an gewissen Stellen sehr stehen bleibt einfach.
Ja, die Ermittlungen dauern, ja, seit 5 Jahren sind wir dabei. Wird auch in meiner Mordkommission bearbeitet.
Ach so, oh krass, okay, ja, das wusste ich auch nicht, okay.
Nee, das macht die dritte Mordkommission. Und natürlich ist es insofern frustrierend, als dass wir uns relativ sicher sind, wer der Täter ist. Mhm. Ja, wir haben nicht die Möglichkeit, dem Täter das zu beweisen. Mhm. Und solange wir kein Stück von Rebecca finden, wir davon ausgehen, dass sie tot ist, kommen wir da einfach nicht weiter. Und es ist mitunter frustrierend, ja.
Wir haben in der Uni, gibt es ein neues Seminar von 2 Kriminalisten. Einer ist auch in der Berliner Behörde, der andere ist in der Brandenburger Behörde. Das nennt sich Cold Case. Und das ist ja auch so angelehnt an die ganzen Serien, die wir als Kinder alle geguckt haben und ganz spannend fanden. Das heißt, manchmal werden Fälle eben zugemacht und dann werden die aber nochmal, weil es wirklich Jahre später, manchmal auch Jahrzehnte später,
neue Anhaltspunkte gibt, werden die Fälle wieder aufgerollt. Und dann wird von vorne oder es wird weiter ermittelt auf jeden Fall. Ne?
Wir haben ja, du hast ja schon angesprochen, auch in Berlin eine Cold Case Unit. Sie hieß ja nicht Cold Case, sondern sie SE. Aber bestand auch natürlich schon seit langer, langer Zeit. Und die gehen systematisch alte Fälle nochmal durch, schauen, ob es irgendwelche Spuren gibt. Das ist auch entscheidend. Wenn ich einen Fall ohne Spuren habe und keine neuen Hinweise, da kann ich ja nichts machen. Bin ich relativ schnell mit meinem Latein am Ende. Aber so in den 70er, 80er, 90er Jahren sind Spuren gesichert worden von DNA-Spuren, die man damals nicht auswerten konnte. Damit konnte man nichts anfangen. Und die werden, da guckt man bei den Fällen, haben wir noch Asservate, haben wir Spuren, was können wir damit machen? Und die klären immer wieder alte Fälle auf.
Das wäre was für mich. Ja. Wühlen. Ein bisschen rumwühlen und in der Vergangenheit mal gucken. 70er, 80er finde ich super. Das ist so eine Zeit. Das finde ich wirklich spannend. Mhm. Und jetzt mal wieder zurück. Also das ist dann, wenn du schon sagst, es gibt konkrete Anhaltspunkte für XYZ oder für den Ausgang einer Tat und dann geht das aber nicht weiter und dann sitzt man da. Was passiert denn dann mit solchen Fällen? Liegen die bei euch oder kommen die dann irgendwann in diese SE-Einheit oder Cold-Case-Einheit jetzt?
Also Rebecca,
darf man darüber sprechen? Also jetzt mal offiziell, darf man darüber sprechen? Ist das VSNFD?
Cold-Case?
Nee, was wir hier gerade besprechen?
Geht davon aus, dass wir darüber sprechen
okay,
können.
Okay, dann ist gut.
Jetzt bleiben wir bei Rebecca. Ja. Rebecca ist seit 5 Jahren bei uns in der Bearbeitung, weil wir versuchen, alle losen Enden, die es vielleicht noch gibt, abzuarbeiten. Es gibt immer wieder Hinweise, die bei uns ankommen. Manche sind vernünftig, manche sind einfach nur gesponnen. Aber jeder Hinweis auch. Muss erstmal angefasst werden. Eine Kollegin macht das bei uns, die muss sich das angucken, muss mit den Leuten in Kontakt treten und schauen. Irgendwann wird es so sein, dass wir sagen, okay, wir können nicht weiter, wir wissen es nicht weiter und dann wird es vielleicht vorläufig eingestellt. Das macht die Staatsanwaltschaft dann, die Entscheidung trifft sie. Aber so ein Fall kann immer wieder neu dann aufgerollt werden, wenn es neue Beweise gibt, neue Erkenntnisse, neue Aussagen, dann kann es wieder losgehen.
Das ist mein Horror. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, man hat den Täter oder die Täterin und dann sitzt du da und du hast nichts und du kriegst diese Person einfach nicht ran.
Ja, wenn halt ein entscheidendes Detail halt irgendwo fehlt und du halt immer wieder ja auch...
Ja, auch der Mensch immer noch vermisst ist und auch nicht mal Überreste irgendwo gefunden worden sind. Ne?
Manchmal ist es ja vielleicht auch mal ganz gut, einen Schritt zurückzugehen und mit einem neuen Blickwinkel irgendwie mal drauf zu gucken auf das Ganze oder es vielleicht einfach mal kurz ruhen zu lassen. Vielleicht ist man einfach zu fokussiert drauf.
Ja, das kann sein, aber dafür haben wir ja diese Institution bei uns beim LKA 1 von der OFA, der operativen Fallanalyse.
Aber nochmal bezüglich des Prozesses, das sind ja halt alles Sachen, die noch nebenher passieren müssen zu aktuellen Geschichten, die ja mal auch wieder in oder über den Zeitraum eurer Bereitschaft auf euch zukommen. Das ist ja nicht, dass ihr einen Fall immer komplett ja zu Ende ermitteln könnt, da ja nichts Neues kommt, wenn man wieder
stimmt,
sozusagen
wenn man
an der Reihe
hat, dann
ist.
Kommt ja ein zweiter Fall, aber dann macht das eine andere Mordkommission wahrscheinlich, oder?
Nein, also ich weiß nicht, wie sich das jetzt irgendwie so ein bisschen, wie das anlaufen wird, das neue Modell. Aber früher in dem alten Modell war es so, dass wir so 4 bis 5 Fälle pro Bereitschaft mit bekannten Tätern irgendwie abgefasst haben und ihn dann auch bearbeitet haben. Das heißt, nicht nur ein Fall, sondern dann muss es aufgeteilt werden. Jeder hat dann was bekommen zur Endbearbeitung und wurden sie dann parallel bearbeitet. Nebenbei noch die anderen Fälle, die vielleicht aus der vorhergehenden Bereitschaft übrig geblieben sind, wo dann das Gericht noch irgendwas haben möchte oder die Staatsanwaltschaft noch was haben möchte, das Verfahren kurz davor steht und dem Richter jetzt gerade einfällt, ach, mir fehlen noch Aufzeichnungen, könnten Sie die nicht nochmal besorgen? Was wir dann natürlich bei uns haben, einfach mal auf den Stick gezogen und dem Richter vorbeigebracht. Aber das sind alles Aufgaben, die dann auch noch anstehen.
Da dürfen wir dich auch ein paar spicy Fragen fragen. Spicy ist ein falsches Wort, oder? Also spicy klingt jetzt ein bisschen komisch. Natürlich macht ihr großartige Arbeit in der Mordkommission. Genauso wie aber unsere anderen KollegInnen auch. Weil ja, es ist ja immer gerne so, ich glaube, was auch so ganz oft ist, und das ist eben ja auch sehr medial bedingt, dass Menschen, jetzt nicht nur in Berlin, sondern generell Menschen, die in Mordkommissionen arbeiten, heißt das in anderen Bundesländern eigentlich auch so, Markus? Katha?
Ja, Mordkommission ist ich glaube, Hamburg hat eine Mordkommission, München hat Mordkommission. Oft sind es K11-Kommissariate, die es bearbeiten in den anderen Bundesländern, aber Mordkommission.
Okay, ja. Wir nennen das jetzt mal einfach bundesweit Mordkommissionen. Es ist ja so ein bisschen wie so die Superheroes in den jeweiligen Polizeibehörden. Und das ist manchmal ist das so, in den Krankenhäusern wärt ihr die Chirurgen, also die Chefärztinnen. So, dass wir das irgendwie. Ich möchte das gar nicht entzaubern, aber ich finde das auch mal wichtig zu sagen, dass ihr ja im Prinzip, ihr macht auch Polizeiarbeit, genauso wie Sachbearbeitende in den örtlichen Direktionen oder wie unsere KollegInnen von der Schutzpolizei, ja, die machen auch
voll die krassen Sachen. Oder andere Landeskriminalämter. Also das ist ja, möchtest du da mal was zu sagen?
Ja, gerne, weil wir sind keine Heroes. Und deshalb Tatort, irgendwie so ein Team, was da irgendwie unterwegs ist und alle Fälle klärt. Eben, wir sind ein Team, was nicht nur aus zwei Personen besteht und nicht nur aus irgendwelchen Leuten, die alles selber klären, weil das können wir nicht. Und das wollen wir auch nicht. Wir wollen als Team funktionieren und wir klären die Fälle als Team. Es ist kein Einzelner, der bei uns einen Fall klärt. Das ist Arbeit von den einzelnen Leuten, die zusammengefügt wird zu einem Ganzen. Und deshalb brauche ich keine Einzelgänger. Ich brauche Leute, die im Team arbeiten können. Das Team steht im Vordergrund. Nichts anderes. Und dafür muss die Leitung auch Sorge tragen, dass die funktionieren, weil wir oft mehr Zeit miteinander verbringen, als im Privaten mit den Angehörigen. Also wenn wir einen krassen Fall zu bearbeiten haben.
Klar. Das ist ja, du kannst ja jetzt auch nicht wochenlang erstmal irgendwo einziehen und Tatort sichern. Musst ja auch irgendwie zu Potte kommen. Ich glaube, in so einer kurzen Zeit musst du halt auch irgendwo, wie du schon sagtest, eben funktionieren können und kannst jetzt nicht immer sagen, oh, ja, mache ich jetzt später oder irgendwas, wenn jetzt halt erstmal gerade.
Ja, aber es ging ja vorhin um dieses, so weißt du, weil dieses so nur die Besten der Besten und davon die Besten. Das ist die Mordkommission. Und dann denke ich mir immer so, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, also Marie Curie, Nelson Mandela, also wie gesagt, ohne euch jetzt irgendwie abwerten zu wollen. Ne? Das ist so. Ich dachte, ja, das sind normale Leute, die essen auch Nudeln
und trinken Wasser. Genau. Ja, es hat genau ein Fachgebiet, wie das andere LKA sich ja auch irgendwo spezialisiert. Also es ist ja genauso, wenn wir jetzt mal einen 1-zu-1-Tausch machen würden, ich glaube, jeder wird erstmal die Krise kriegen, weil das ist einfach nicht das Delikt, in dem man halt sich jetzt über Jahre, wenn man über 15 Jahre du dich ja jetzt spezialisiert hast drin.
Also ich würde mal eine Krise kriegen, wenn mir jemand sagt, morgen machst du Betrug. Würde ich ausrasten, weil es ist irgendwie etwas ist, womit ich im Leben noch nie was zu tun hatte und irgendwie nur mit Papier zu arbeiten. Also allein die Vorstellung macht mich kirre. Aber wir sind Kriminalisten, genau wie alle anderen, die die Ausbildung durchlaufen sind. Wir sind Leute, die interessiert sind an dem, was wir machen, an diesen krassen Straftaten. Wir wollen sie aufklären. Wir wollen den Angehörigen der Geschädigten auch irgendwie Antworten liefern auf das, was geschehen ist. Weil es ist nicht nur die Leiche, die uns beschäftigt, sondern sind auch die Angehörigen, mit denen wir uns dann beschäftigen müssen, die Fragen an uns haben.
Erfahrt ihr da Dankbarkeit? Entschuldige bitte, wenn ich dir so ins Wort falle. Ja, aber das hat mich jetzt gerade, fand ich schön, dass du das gesagt hast, weil da auch so mal so der menschliche Aspekt, es geht hier jetzt gerade viel um Tod.
Ja.
Und aber wie du eben sagst, da sind ja immer noch Menschen auf der anderen Seite, die eben noch leben und zurückgelassen worden sind. Also ja, erfahrt ihr da Dankbarkeit?
Ja, auf jeden Fall. Es ist immer wieder, dass wir mit Angehörigen dann erstmal reden. Erstmal im Zuge zum Beispiel einer Zeugenvernehmung, irgendwas zum Hintergrund wissen. Aber wir denen auch versuchen zu helfen, dass wir ihnen klar machen, es gibt Angebote, dass sie sich Hilfe holen können und wir im LKA1 haben auch unsere Opferschutzbeauftragten, die uns irrsinnig viel Arbeit abnehmen und sich darum kümmern. Wir haben Psychologen im Haus, die nicht nur uns in schwierigen Fällen helfen können, sondern auch den Angehörigen, den Betroffenen, dass die sich kurz noch mal mit ihnen setzen. Und oft ist es so, dass die Leute einfach reden wollen. Und die Zeit müssen wir uns nehmen.
Du hast ja nicht nur mit erwachsenen, toten Menschen zu tun gehabt in deiner beruflichen Laufbahn, oder?
Ich überlege jetzt gerade. Ich hatte nicht so viele Kinder.
Nein, nicht so viele Kinder heißt ja aber, dass du Kinder auf jeden Fall hattest.
Ja, natürlich, natürlich.
Und ist das so, ich stelle mir das immer ganz schlimm vor. Ich stelle mir das immer so als Endgegner der polizeilichen Arbeit vor, weil das eben die Schutzbefohlenen der Schutzbefohlenen, die sind die kleinsten unter uns. Und ich denke immer so, was ist denn in deinem Kopf nicht richtig, dass du dir ein Kind aussuchst? Was ist da los?
Kinder und auf der anderen Seite die alten Menschen, die genauso hilflos sind und wo man dann auch davor steht und sagt, 95, musste das sein?
Ja.
Ja, das ist Abgründe, die sich dann auftun, wenn man sich dann mit den Beschuldigten auseinandersetzt und versucht rauszufinden, was die Motivation gewesen ist. Und oft kriegst du nicht raus, was die Leute dazu getrieben hat. Vielleicht dann im Zuge eines Gerichtsverfahrens, wenn sie begutachtet werden von Psychologen und Psychiatern. Aber so erstmal so stehst du davor und denkst, ja, das Kind, gerade geboren, mit dem Kopf im Klo, nicht so gut.
Nein, ihr kommt ja nicht mit guten Nachrichten jetzt nach Hause. Wie bereitet ihr euch darauf vor? War klar, Reaktionen können so absurd und vielfältig sein auf eine Todesnachricht. Ich hatte es ja in der Pflege auch erlebt, Leute, die mich dann ausgelacht haben, weil das einfach nicht wahr sein kann, bis wirklich Kreislauf, dass Leute halt wirklich gar nicht mehr erstmal zurechtkommen. Habt ihr immer jemanden gleich griffbereit, mit dem ihr halt solche Nachrichten überbringt? Macht ihr das erstmal allein oder wie geht sowas dann auch vonstatten?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn zum Beispiel die Angehörigen nicht in Berlin leben, müssen wir irgendwie ein anderes Bundesland damit beauftragen, dass die die Todesnachricht überbringen, wo wir dann sofort sagen, hier ist aber unsere Telefonnummer, Sie mögen uns doch bitte anrufen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mit uns reden wollen, wir werden sowieso nochmal auf Sie zukommen. Wenn wir es selbst machen, du weißt nie, worauf du dich einlässt. Also diese Reaktion hatte ich auch schon von irgendwie Fassungslosigkeit und dann Wut, aber auf uns, weil wir diese Nachricht überbracht haben, wo du davor stehst und sagst, ich will helfen. Ja. Ich will helfen und ich habe einen Fall, den ich auch klären muss. Und dann ja, Dankbarkeit, Fassungslosigkeit, Tränen, Zusammenbrüche, bis dass man irgendwie einen RTW, einen Rettungswagen alarmieren musste, war alles da. Wenn es die Möglichkeit besteht, dass wir uns einen Psychologen gleich mitnehmen, tun wir das. Weil es, glaube ich, manchmal ganz gut ist, wenn die Person einfach mit jemandem sprechen, der erstens ausgebildet ist in der Hilfe, psychologischen Hilfestellung und vor allem vielleicht auch nicht gerade von der Polizei ist in dem Augenblick. Aber das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Man weiß nicht, worauf man sich einlässt, wenn man an der Tür klingelt.
Ich höre gerade so zu und denke so die ganze Zeit nach und finde so, es kommen so viele Fragen in mir auf. Und während ich da dir jetzt gerade zugehört habe und dann nochmal kurz auch mit den Gedanken zurück zu Rebecca gegangen bin, habe ich mich so gefragt, jetzt nehmen wir mal Rebecca raus. Hast du in deiner beruflichen Laufbahn, gibt es einen Fall, der sehr bekannt ist, der medial auch mal aufgegriffen worden ist, den du mit bearbeitet hast?
Es gibt mehrere Fälle. Wir werden medial immer begleitet. Ja. Also es ist meistens, liest man, wenn ein Tötungsdelikt stattgefunden hat. Das eine war 2018 eine junge Frau, die ist 30 damals gerade geworden, die in Pankow an einem Bahndamm tot aufgefunden worden ist. Die wurde von ihren Freunden vermisst. Sie sind zur Polizei gegangen, wollten Vermisstenanzeige erstatten. Natürlich ist es immer so schwierig bei Erwachsenen, die können ja verschwinden, wie sie wollen. Sie wurde aber beschrieben, immer zuverlässig. Handy ist aus, ist nicht mehr erreichbar. Jedenfalls 2 Tage später wird ihre Leiche gefunden und wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, ein Tötungsdelikt durch eine Person, die mit dem Opfer nichts zu tun hatte. Sie war an einem Ort, wo der Täter vorbeigekommen ist und der Täter uns gegenüber gesagt hat, er wollte sie berauben, dass die Situation eskalierte. Sie war tot, er ist verschwunden. Zum Glück haben wir da relativ gute Spuren sichern können am Leichnam, sodass wir über einen DNA-Treffer dann ermittelt konnten, wer es gewesen ist. Aber am helllichten Tag im Mai gegen 16 Uhr passiert in dieser Stadt ein Tötungsdelikt. An einem Ort, wo normalerweise viele Menschen mit ihren Hunden Gassi gehen. Da fährt die S-Bahn vorbei, da fährt die Regionalbahn vorbei. Keiner hat was gesehen.
Absurdität knallt da so völlig gerade rein.
Und sie, also in dem Zusammenhang ist es halt, Mord und Totschlag sind oft Beziehungsstraftaten. Irgendeine Beziehung existiert immer. Mhm. Sei es wie geschäftliche Verbindung, zwischenmenschliche Verbindung. Aber oft ist es, das hilft uns auch, Fälle zu klären. Aber das war dann wieder so ein Ding, Täteropfer, Zufallsopfer.
Und da bist du zur falschen Zeit am falschen Ort, ne? Und dann ist es vorbei.
Ist denn mit Suizide, das ist ja auch, wo der Mensch erstmal da ist? Okay.
Also Suizide bearbeiten wir nicht. Wenn es klar auszuschließen ist, da ist kein Tötungsdelikt dahinter, sondern wirklich ein reines Suizid. Wo wir Suizide bearbeiten, ist allgemein bekannt als erweiterter Suizid, was aber erstmal ein Totschlag ist. Eine Person tötet die andere, um sich dann zu suizidieren. Das bearbeiten wir, weil der Totschlag davor stattgefunden hat. Und da sind auch ganz krasse Fälle, vor allem von älteren Menschen, die keinen Ausweg finden, weil sie entweder krank sind, ihre Pflege nicht bewerkstelligen können und am Ende ihrer Kräfte sind, die dann sagen, okay, ich habe jetzt noch eine alte Waffe im Schrank und dann töte ich erstmal meine Frau und dann töte ich mich selbst. Ab und zu ist es auch umgekehrt. Die Frau tötet den Mann und tötet sich dann selbst. Also es ist passiert.
Ich bin die größte Verfechterin von Sterbehilfe.
Ja.
Schon immer gewesen, finde ich, sollte das Grundrecht eines jeden Menschen sein, in Würde zu sterben, wenn es nicht mehr geht. Also wenn wirklich ausgeschlossen werden kann, dass wenn eine Person nicht mehr kann und nicht mehr möchte und das ist wieder, da kommen wieder so viele Dinge zusammen. Die Stigmata von wegen psychische Krankheiten sind nicht so schlimm wie körperliche Krankheiten und also ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber ich habe sehr depressive Menschen in meinem Leben schon gesehen. Sehr, sehr depressive Menschen. Und habe auch andere Erfahrungen mit depressiven Menschen gemacht. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass das anders hätte ausgehen können, als wie es dann am Ende des Tages ausgegangen ist.
Aber wenn ich zumindest klar bin und frei über meine Situation irgendwie entscheiden möchte, ein schwieriges Thema, was wir da, glaube ich, aufmachen.
Das glaube ich auch.
Ja,
das
ist es, aber trotzdem kann man da eine Meinung zu sagen. Ja, also ob das jetzt ethisch vertretbar ist für die Allgemeinheit und ob das in irgendeinem Gesetz verankert werden muss, ist ja die eine Geschichte. Aber ich finde, punkto Jutta, sterbe, also genauso wie du in der Pflege, ich finde irgendwie, dass das Recht eines jeden Menschen sein sollte, egal ob das auch was Körperliches oder was Psychisches ist. Mhm. Wie gesagt, und wir reden hier immer nur in solchen Fällen davon, wenn alles ausgeschöpft worden ist. Und
das nicht, eigene Leben in Würde zu beenden.
Genau, und nicht, wenn hier jemand sagt, heute habe ich mal Kopfschmerzen. Und also, das ist ja lächerlich, darüber brauchen wir ja gar nicht zu diskutieren.
Eine Sache, auf die ich nochmal zurückkommen muss, die ganze Zeit auf der Zunge liegt. Du hast vorhin gesagt, ja, es war mal 10 Tage bereit, jetzt sind 7 Tage. Ich möchte nur mal...
Guter Cut, Markus, guter Sprung.
Nein, ich möchte aber nur mal irgendwie klarstellen, ihr arbeitet da trotzdem die restliche Zeit auch. Nicht, dass irgendwie jemand...
Nein, das sind die Besten der Besten, die müssen geschult werden.
Nein, ich hatte das so vorhin so im Kopf und dachte, das haben wir irgendwie gar nicht geklärt, für jemanden, der zuhört. Die anderen Tage wären natürlich auch die Fälle irgendwie, die müssen ja weggearbeitet werden.
Ja, also müssen auch die Telefonate beantwortet werden, es müssen auch die E-Mails beantwortet werden. Nee, wir arbeiten ganz normal die 8,5 Stunden und wenn wir dann die Dienststelle verlassen, gehen wir quasi in Bereitschaft und müssen erreichbar sein und innerhalb einer bestimmten Zeit entweder am Tatort sein oder in der Kaltstraße. Das ist die Entscheidung, die dann die Führung trifft, wo wir uns treffen.
Es ist so, wie du vorhin meintest, so diese großen Vernehmungssituationen. Wenn du es wieder im Film hast, 10 Menschen stehen hinter dem Spiegel, 2 Leute sitzen so im Raum.
Rauchen, Kette, trinken, Kaffee.
Und so das ist machen wirklich viele unserer
Kolleginnen tatsächlich.
Ja, und Ton und Video läuft und es wird ja immer alles wird ja da wirklich
und
in einen Raum geschmissen.
Und kommt immer rein, ganz verschwitzt, mit einer Sonnenbrille. Was habe ich verpasst? Und du denkst dir nur, alles, Junge, alles. Ne?
So möchtest du uns mal darüber aufklären, weil wir Vernehmung haben wir noch nie gesprochen. So
Vernehmungen sind wirklich...
Wie sieht das Zimmer bei uns aus?
Es wird auch, glaube ich, an der Fachhochschule gelehrt, dass so ein Vernehmungszimmer sehr neutral sein soll, damit der Mensch, also der zu Vernehmende, nicht abgelenkt wird und auch der Vernehmer nicht abgelenkt wird. Wir vernehmen entweder mit einer Schreibkraft, die da sitzt und 1:1 schreibt, oder machen mit Zeugen Audiovernehmung, weil das viel Arbeit erleichtert, wird aufgenommen, wird dann verschriftet für die Gerichtsakte. Bei Beschuldigten ist es so, dass seit einer Änderung des Gesetzes bei Tötungsdelikten, nach versuchten Tötungsdelikten, Videovernehmung vorgeschrieben ist. Mhm. Deshalb Video und Audio. Und Video und Audio können wir auch zum Beispiel bei Zeugen machen. Also ich mache das ganz gerne oder ich sage, dass wir es machen sollen. Und wenn man Video hat, kann das Gericht das als Beweismittel einfließen lassen. Wird dann noch der vernehmende Beamte befragt, können sich die Rechtsanwälte einen besseren Eindruck machen, als wenn man einfach nur das Geschriebene lesen kann. Das setzt sich immer mehr durch, dass wir das so ein bisschen anders aufziehen. Die Veränderungen finden jetzt auch bei der Staatsanwaltschaft und bei den Gerichten statt, dass da mehr jetzt digital gearbeitet wird und dass die neuen oder jungen Richterinnen und Richter besser damit klarkommen, wenn sie einen Stick bekommen und sich auch selbst alles angucken können oder anhören können. Und das ist schon ein Schritt, wo ich gedacht habe, das wird vielen Kollegen und Kollegen schwerfallen, dass man in den Vernehmungen selbst gesehen wird. Aber man hört sich auch selbst. Das war so erstmal so eine Umstellung. Das, glaube ich, mochten nicht alle. Aber inzwischen haben sich alle dran gewöhnt und sind genauso professionell, wie es davor gewesen ist. Nur, dass es einfach für sie auch eine Erleichterung ist. Mhm. Und bei uns in der Mordkommission ist es so, dass ich, wenn Vernehmungen geschrieben werden, ich sie direkt lesen kann. Damit ich weiß, sind alle Fragen gestellt worden, es steht noch was offen, dann gebe ich meine Fragen rein und dann können sie dann auch gleich verarbeitet werden. Und das ist eine ganz gute Kommunikation, die wir und auch Kommunikationsmöglichkeit, die wir haben, um einfach nichts zu vergessen.
Ja,
weil
klar.
Nichts Schlimmeres gibt es, als das wollte ich nochmal fragen und ist der Zeuge weg, muss man wieder hinterher telefonieren. Also dafür dann wirklich eine gute Vorbereitung. Also gute Vernehmer bereiten sich richtig gut vor.
Also deswegen auch, wie du sagst, dass man sich da wirklich nochmal drauf spezialisiert. Ja, irgendwo, dass du wirklich sagst, hey, das ist jetzt mein Steckenpferd.
Ja, kommst ja jetzt auch nicht als frische, also vielleicht doch, aber ich glaube, die erste Station in der Rotation ist jetzt nicht, ja klar, Mordkommission, oder?
Kann dir passieren.
Oh Gott. Weil bei meinem Glück, ich bin immer so eine Person, ne?
Ja,
ich wünsche mir das überhaupt nicht. Ich denke so, jeder bitte soll anders in die Mordkommission. Ich wünsche mir das, sondern dieser Mordkommission, 2 Jahre Probezeit, wir sitzen. Cool.
So, bei meinem Glück werde ich in den Anzug, in den Spurenanzug gesteckt, wo ich nach 2 Tagen, glaube ich, ein Fall bin. Ja. Also, da überlebe ich nicht eine ganze Weile.
Nee, weil der so schwitzt,
ja. Und diese Anzüge sind wirklich schlimm.
Ja, also, wenn das eine Stelle ist, da bin ich tot.
Das muss ich mir vorstellen, irgendwie eine Einzimmerwohnung mit ganzen Truppen, die da sind, Hochsommer, knappe 40 Grad draußen, Stinkeleiche, alle Türen müssen erstmal und Fenster zubleiben und du mit so einem Faseranzug. Ein Traum.
Schönes Schlusswort, Katha. Hört euch das an. Katha, weißt du das, dass du unser Staffelfinale bist?
Nee.
Ja, so.
In der Mail hat sie zur Naht wurde aber angekündigt.
Wirklich? Habe ich wahrscheinlich wieder nicht zu Ende gelesen.
Gute Vorbereitung, Katha. Ja. Groß angepriesen. Du bist unser Staffelfinale und das war jetzt ein schönes Schlusswort gerade, wie ich persönlich fand. Und ich fand es richtig toll, dass du da warst und uns mal, nicht nur uns, für uns ist das ja auch spannend, sondern eben auch für unsere Zuhörerinnen, die nicht nur von der Polizei natürlich alle kommen, mal einen Einblick in einen, naja, wie nennen wir die Folge, Markus? Irgendwas mit Tatort, aber in echt oder irgendwie sowas. Müssen wir mal gucken.
Wir müssen mal gucken, dass wir da keine Copyrights verletzen.
Ja, stimmt. Müssen wir mal. Ja, wieso, das Wort Tatort ist ja nicht geschützt. Ja. Also, entschuldige mal bitte.
Tatort ist Tatort.
Können wir keine Arbeit machen.
Tatort ist Tatort,
machen,
aber also. Wir wollten schon die Musik einstellen.
Ich habe nur den die ersten Töne. Und vielen lieben Dank, Katha. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ich hätte mir kein besseres Staffelfinale vorstellen können. Ich bin ganz ehrlich.
Das ist noch so ein Tipp nach draußen. So.
Ein Tipp nach draußen. Also zwischendurch wollte ich das schon irgendwie mal anbringen, dass das so, es ging darum, wir als Spezialisten von der Mordkommission. Ich glaube, die Bearbeitung eines Tatortes oder eines Tötungsdeliktes fängt ja schon bei der Schutzpolizei an.
Ja.
Es ist, wenn die nicht richtig gut arbeiten und dann K1 und wir alle gemeinsam arbeiten, dann ist eine Falllösung gerät in die Ferne. Und deshalb sind die Kolleginnen und Kollegen von der Schutzpolizei und von K1, von dem Dauerdienst, genauso wichtig für eine Mordermittlung wie wir als Mordermittler. Wir sind einfach gemeinsam ein Team.
Ach schön, das finde ich wirklich schön. Ja. Nicht, dass es wieder heißt, wir würden die Schutzpolizei nicht mit einbeziehen. Das machen wir immer, wie ich finde. Liebe ZuhörerInnen, ich habe ja gesagt Staffelfinale. Das impliziert, dass es natürlich weitergehen wird mit uns. Das habt ihr euch so gedacht, ne?
Schluss.
Ja, das habt ihr euch so gedacht, dass jetzt hier Schluss ist. Nee, geht ja gerade erst los, weil Markus und ich ja auch jetzt gerade langsam Richtung Praxis gehen und langsam Richtung Abschluss. Das heißt, hier wird's noch richtig wild. Und mir bleibt gerade nichts anderes übrig mehr, als dich zu verabschieden, Katha. Vielen Dank, dass du unsere Gästin heute warst. Und Markus,
ich schließe mich dem nur an. Auf jeden Fall schön, dass wir da einfach mal dem Ganzen einen Boden verliehen haben, sodass wir es einfach mal aus den Wolken rausheben konnten.
Wir sind keine Zauberer.
Ja, und das ist halt auch immer das Ding, dass wir einfach neutral mal drüber sprechen können, um auch diesen großen Mythos, wie wir ihn am Anfang irgendwie betitelt haben,
vielleicht ist das hier der Titenfolge, oh Gott, der Folgentitel, Mythos, Moko, Mythos, Mythos, Moko. Katha, ich mach das jetzt wieder.
Ja.
Du bist herzlich eingeladen zu unserem Weihnachtsspecial.
Also Weihnachten. Ja, ich habe keine Bereitschaft. Ja,
da bist du. Wir würden uns freuen, wenn dich auf einen alkoholfreien Glühwein hier drin und dann vielleicht draußen mit Schuss begrüßen können. Da kommt auch der Philipp. Den haben wir auch schon eingeladen.
Ja,
der Gerichtsmediziner.
Und da kümmern wir uns alle in einen Einsatzwagen.
Ja, genau. Okay. Und bis dahin, liebe ZuhörerInnen, bis nach der Pause. Die ist aber nicht so ganz so lang.
Die ist nicht so lang. Wir melden uns zurück und bis dahin.
Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Wie lang ist denn unsere Pause?
Na, das müssen wir erstmal datieren. Um Gottes Willen.
Entschuldigung. Wir haben eine Leiche. Ich bin versichert.